herzlich willkommen bei arbeiterkind.de, der Podcast. Heute wieder mit einer Folge aus Baden-Württemberg. Mein Name ist Jana Espenlaub, ich bin hauptamtliche Mitarbeiterin im arbeiterkind.de Büro in Stuttgart und ich habe heute Oskar Jendel zu Gast. Oskar, du bist selbst Arbeiterkind, du bist Bildungswissenschaftler und du promovierst gerade an der Uni Mannheim zu armutsbezogenen Stereotypen von Lehrkräften. Wir haben dazu auch schon in der Arbeiterkind-Community zwei Veranstaltungen gemeinsam gemacht und ich freue mich sehr, dass wir jetzt in dieser Podcast-Folge noch genauer über deine Forschung sprechen können. Ja, schön, dass du da bist. Hallo Oskar.
Hallo und danke für die Einladung.
Ja, also bevor wir in dein Thema einsteigen und uns anschauen, wie Armut Bildungskarrieren beeinflusst und was überhaupt Stereotype sind, stell dich doch am besten einfach mal kurz vor. Wer bist du und wie kommst du zu arbeiterkind.de?
Ja, danke schön. Ich bin, genau, wie du schon eingeführt hast, Oskar Jendel. Ich arbeite an der Universität Mannheim bin da in der Bildungspsychologie sozusagen tätig. Bin Neubaden-Württemberger eigentlich seit 3 oder 4 Jahren jetzt mittlerweile. Habe in Schleswig-Holstein studiert, in Flensburg an der Universität, erst Bildungswissenschaften, dann im Master, ein Transformationsstudien heißt er. Das ist ein sehr breit gefächerter Studiengang über sozial-ökologische Krisen. Und bin dann aber eben beruflich an der Universität Mannheim gelandet, genau.
Und wie bist du zu arbeiterkind.de gekommen?
Zu Arbeiterkind, das war schon es war eigentlich wirklich zu Beginn meines Studiums, ich weiß noch sehr genau, das war die Einführungswoche, 2015 wird das gewesen sein, ja, 2015, da war eine Hauptamtliche von Arbeiterkind, die Arbeiterkind präsentiert hat und gezeigt hat, das machen wir und so sind wir in Schleswig-Holstein vertreten und davon fühlte ich mich angesprochen. Und habe dann mich gemeinsam mit anderen schon Aktiven in Flensburg eben zusammengeschlossen. Und da war ich dann in der regionalen Arbeiterkindgruppe aktiv. Wir haben Schulbesuche gemacht, wir haben Messen besucht und wir haben aber auch Studierende, SchülerInnen oder auch AbsolventInnen beraten und waren wirklich auch ein cooles Team aus sowohl Studierenden als auch schon AbsolventInnen, also sehr breit gefächert.
Ja, super. Erfreut mich natürlich sehr zu hören, dass das schon eine gute Zeit war in Flensburg. Jetzt ist es ja so, dass dich dieses Thema dann, also sowohl in Bezug auf deine eigene Geschichte, aber jetzt eben auch aus einer wissenschaftlichen Perspektive interessiert, so dieser Zusammenhang von sozialer Herkunft, Armutserfahrung und Bildungserfolg. Und wir haben dazu ja schon sehr viele verschiedene Studien und meistens schaut man sich dann an, so zum Beispiel bei dem Bildungstrichter, wie sieht es aus mit den Übergängen? Gerade so von der Grundschule in die weiterführende Schule, wird ein Studium angefangen, bleiben die Leute im Studium drin, schaffen die ihren Bachelor, gehen die zum Master, gehen die in die Promotion, das sind so die verschiedenen Schritte. Und dabei wird meistens festgestellt, dass eben Kinder aus nicht akademischen Familien diese Übergänge seltener schaffen, dass die Dropout-Rate höher ist, die kommen seltener aufs Gymnasium und viele entscheiden sich dann, obwohl sie Abi haben, auch gegen ein Studium. Und da gibt es natürlich auch viele verschiedene Gründe, die dahinter stehen. Und in der arbeiterkind.de Community ist das ganz oft so ein Erfahrungswissen. Und vielleicht könntest du als erstes mal so ein bisschen erklären, inwieweit beeinflusst denn jetzt Armut oder soziale Herkunft, was sagt man da eigentlich am besten, den Bildungsweg? Und könntest dann drauf kommen, was genau du jetzt als Fokus hast bei deiner eigenen Promotion?
Mhm. Ich würde einfach jetzt im Verlaufe dieser Aufnahme einfach den Begriff Armut verwenden, also einheitlich vielleicht, ich versuche es zumindest, man kann aber natürlich auch andere Begrifflichkeiten verwenden. Vielleicht erstmal so ganz grundsätzlich, das, was du ja aufgezählt hast, sind ja wie gesagt so Bildungsverlaufsstudien, die eben sehr schön und auch traurigerweise eben diese Effekte, wie du sie schon beschrieben hast, darstellen. Und ich gehe halt ein bisschen tiefer sozusagen spezifischer nochmal rein und schaue mir eben die Gründe an, wie du auch schon genannt hast. Und man kann das so ein bisschen dreiteilen nach Boudon, das war ein Forscher und erweitert auch von Hartmut Esser aus Mannheim. Einerseits diese primären und sekundären Effekte, das war sozusagen das, was ganz zu Beginn durch Boudon eingeführt werde. Und das sind die primären Herkunftseffekte, ist sowas wie Kompetenzen tatsächlich in Abhängigkeit der Herkunft, sei es eben Armut oder auch andere soziale Kategorien, denen man angehört. Tatsächlich eben wird ja in Studien auch gezeigt, dass SchülerInnen, die in Armut leben, in verschiedenen Bereichen schlechtere Kompetenzen haben, was dann auch darauf zurückzuführen ist, dass sie vielleicht in einem Umfeld aufwachsen, wo Stress ist, vielleicht auch in den Kitas eine andere Arbeit stattfindet, auch zu Hause vielleicht nicht die gleiche Förderung stattfinden kann. Dann gibt es aber sowas eben auch wie die sekundären Effekte. Das sind vor allem Effekte der Bildungsentscheidungen, also auch der Bildungswahlentscheidungen, so Abwägungsprozesse.
Also zum Beispiel, ob die Eltern überlegen, auf welche
Genau.
Schule mein Kind geht, sowas.
Genau, die Eltern, und es ist ja in Deutschland nun mal tatsächlich fast einzigartig früh, nämlich dass in der vierten Klasse entschieden wird, auf welche Schule geht mein Kind jetzt. Und da wird dann abgewogen, lohnt sich das Gymnasium für mich, ne? Das Gymnasium ist vielleicht ja auch eine Art von Risiko. Man weiß nicht, schafft man es da. Und wenn es dann eben doch nicht klappt, dann muss das Kind runter vom Gymnasium und wieder auf die Realschule sich neu einfügen. Und ich glaube, das kann man auch sehr gut am Studium darstellen. Lohnt sich ein Studium? Also man geht ja auch immer mit dem Studium, auch bin Arbeiterkind und ich bin großer Fan davon, immer zu sagen, Studium lohnt sich, aber man geht ja immer ein Risiko ein. Man bekommt BAföG, man muss nach dem Studium BAföG-Schulden zurückbezahlen. Das ist ja für Jugendliche aus Armut eher ein höheres Risiko. Und da wägt man dann ab, lohnt sich dieses Studium überhaupt für mich oder gehe ich einen sichereren Weg, der beispielsweise über eine Ausbildung oder über etwas anderes möglich ist. Das sind sozusagen die sekundären Effekte, diese Bildungsentscheidungen und die tertiären Effekte. Und die gucke ich mir eigentlich in meiner Promotion oder meinem Promotionsverfahren spezifisch an, sind ja verzerrte Erwartungen von Lehrkräften, die auch Bildungsentscheidungen beeinflussen oder das Bildungsverhalten von SchülerInnen oder Studierenden. Genau.
Was bedeutet das, verzerrte Erwartungen?
Genau, beispielsweise in Abhängigkeit der Herkunft von SchülerInnen, dass Lehrkräfte dann verzerrte Erwartungen haben. Beispielsweise, dass man kann das zum Beispiel auch am Geschlecht sehr deutlich sehen, dass das bei Mädchen im Mathematikunterricht oder in Mathematik denen geringere Erwartungen entgegengebracht werden oder bei Jungen in Deutsch zum Beispiel. Und das Gleiche gibt es aber eben auch beim sozioökonomischen Status oder bei Armuts. Betroffenen SchülerInnen, dass denen geringere Erwartungen von Lehrkräften entgegengebracht werden aufgrund ihrer sozialen Herkunft.
Das heißt also, dass, ja, wenn Lehrkräfte wissen, also so, ich übersetze das jetzt mal, wenn Lehrkräfte wissen, okay, dieser Schüler, der kommt aus einem armutsbetroffenen Haushalt, aus einer Familie mit Armutserfahrung, dann haben sie niedrigere Erwartungen, wie gut die Leistung ist.
Genau, und das, also da gibt es ganz verschiedene Studien, die das ganz unterschiedlich untersuchen. Eine kann ich zum Beispiel noch kurz mal umreißen, die das ganz eindrücklich gezeigt hat. Da wurden Lehrkräfte einer ersten Klasse gefragt, wie sie denn erwarten, wie sich die SchülerInnen innerhalb des ersten Schuljahres entwickeln, leistungstechnisch. Und die Lehrkräfte kannten diese SchülerInnen noch nicht, weil das war war der Beginn des ersten Schuljahres. Und da zeigte sich dann tatsächlich eine Verzerrung zum Nachteil von SchülerInnen, die aus Armut kommen, nämlich, dass niedrigere Erwartungen denen gegenüber geäußert wurden. Das heißt, es wurde erwartet, am Ende der ersten Klasse werden sie vermutlich schlechter sein als SchülerInnen, die nicht in Armut leben. Und das sind eben Effekte, die eben auch einen Einfluss auf Bildungskarrieren haben, wenn meine Lehrkraft mir weniger zutraut oder wenn ich einfach auch merke oder auch Eltern merken, unserem Kind, meinem Kind wird hier auch weniger zugetraut.
Aber ich meine, woher wissen denn die Lehrkräfte, welchen Hintergrund die Schülerinnen und Schüler haben?
Ja, das ist ganz spannend. Also da gibt es gibt's unterschiedliche Aspekte. Also es gibt einerseits einige Studien, arbeiten beispielsweise mit Namen tatsächlich. Also dass das aus Namen einfach herausgefunden wird oder einfach gemutmaßt wird, wie die soziale Herkunft ist. Nur dass zum Beispiel so ein Name wie Julius, um jetzt bei männlichen Namen zu sein, eher einer Nicht-Armutsfamilie zugeschrieben wird oder der Name Justin einer Armutsfamilie. Also das ist erstmal so ein Aspekt, wo es aber nicht ganz konkret wird, weil das ist letztendlich ja nur eine Mutmaßung. Womit ich mich aber ganz explizit beschäftige, ist eben mit dem Bürgergeldbezug. Also SchülerInnen beispielsweise, die im Bürgergeldbezug leben, Und deren Eltern, die müssen in Schule eigentlich ihren Bürgergeldbezug oder ihre Armut offenbaren. Zum Beispiel, wenn es darum geht, an Klassenfahrten teilzunehmen oder wenn es darum geht, Nachhilfe zu bekommen, Mittagessen zu bekommen, dann müssen über so Bildungs- und Teilhabepaket heißt das, Formulare von Lehrkräften oder MitarbeiterInnen in Schule ausgefüllt werden. Und da haben Familien eigentlich und SchülerInnen keine andere Chance, als das zu offenbaren, um dann wiederum eben teilhaben zu können.
Das heißt halt quasi, um diese Teilhabemöglichkeit zu haben, muss ich das offenlegen, woher ich komme, aber dann laufe ich die Gefahr, dass meine Lehrkräfte eben so bestimmte Vorstellungen von mir haben und dann niedrigere Erwartungen haben. Kann man das so zusammenfassen?
Genau, und das ist natürlich, das ist jetzt sehr, sehr vereinfacht und das kann man so auf jeden Fall zusammenfassen, um es uns plastisch oder um's verständlich zu machen. Natürlich wird es auch ganz viele Lehrkräfte geben, die sagen, nein, ich habe da keine negativen Stereotype oder habe das auch nicht, was auch so sein wird. Das heißt, wir sehen schon Effekte im Mittel über ganz viele Lehrkräfte. Es wird aber auch so sein, dass natürlich das nicht bei jeder Lehrkraft gleich stark diese Erwartungen oder Stereotype verzerrt sind.
Was genau bedeutet Stereotype?
Ja, Stereotyp meint eigentlich eine Überzeugung über einen Angehörigen oder eine Angehörige aufgrund ihrer Gruppenzugehörigkeit. Beispielsweise geschlechtsbezogene Stereotype, Frauen sind so, Männer sind so. Daran erkennt man das, glaube ich, immer ganz gut. Da kann man sich dann auch häufig selbst vor Augen führen, dass solche Stereotype häufig Blödsinn sind, um es mal so auszudrücken. Und das gibt es aber eben auch bei armutsbezogenen Stereotypen. Und da sehen wir gerade auch in der außerschulischen Forschung, dass armutsbetroffene Personen und eben gerade Personen, die auch Transferleistungen beziehen, also Bürgergeld oder ehemals Hartz IV oder International Welfare, dass die als einerseits sehr kalt wahrgenommen werden, also genau, also halt nicht warm oder man möchte auf dieser Beziehungsdimension als eher kühl wahrgenommen und auf dieser Dimension von Kompetenz als eher inkompetent. Und das heißt, so Transferleistungsbeziehende sind so eine Art von Archetyp für negative Stereotype, sowohl auf der Beziehungs- als auch auf der Kompetenzebene.
Und wodurch entstehen diese Stereotype? Hast du dich damit mal beschäftigt?
Ja, das haben wir, hab ich in einer Studie haben wir das untersucht, die auch veröffentlicht ist mittlerweile. Wir haben da vor allem ja, mit Lehramtsstudierenden geschaut, was haben sie einerseits für Stereotype gegen Personen, die einkommensarm sind und gegen Personen, die Transferleistungen beziehen. Und wir haben einerseits so knapp 200 Lehrkräfte quantitativ befragt, aber wir haben vor allem auch Interviews geführt mit angehenden Lehrkräften. Und da haben eigentlich alle Lehrkräfte, die wir interviewt haben, in Bezug auf Transferleistungsbeziehende gesagt, dass da die Medien beispielsweise eine sehr große Rolle spielen. Also negative mediale Darstellungen, wir kennen das vielleicht von so Sendern wie RTL 2, wo es dann eben entsprechende Formate gibt, aber auch so eine Meme-Kultur, also dass sich Memes geschickt werden, dann auch so Personen, ich sage das auch immer, auch in den Workshops, die ich ja für Arbeiterkind zum Teil gebe. Arno Dübel ist so ein Name, der immer fällt. Das ist eine Person, die Transferleistungen selbst bezogen hat und damals 2005 zur Einführung von Hartz IV teilweise in Medien war, über die dann auch solche Reportagen gemacht wurden, wo dann der öffentliche Diskurs so ist, diese Person ist faul, möchte nicht arbeiten, strengt sich nicht an und nutzt unser Sozialsystem aus. So sind dann irgendwie die medialen Darstellungen und da sind natürlich auch viele, ja, das ist dann die Bild-Zeitung, aber auch andere Medienhäuser darauf angesprungen. Und das haben eben alle angehenden Lehrkräfte, die ich interviewt habe, sehr eindrücklich erzählt, dass das mit ihnen sehr viel gemacht hat. So, man ist quasi umgeben von diesen negativen Stereotypen. Man kann gar nicht ohne diese aufwachsen, sondern die sind eigentlich allumfassend oder ja, die sind überall.
Das heißt, ich habe dann ein Bild davon, zum Beispiel von diesen Menschen. Und schließt dann darauf, vielleicht weil ich sonst keine Berührungspunkte habe mit der Gruppe und keine unterschiedlichen Personen von der Gruppe von Bürgergeldempfängern zum Beispiel habe, schließe ich dann auf alle. Naja, das ist jetzt natürlich super vereinfachend. Ich merke das schon beim Sprechen. Und ich frage mich aber, lässt sich das denn vermeiden? Weil meine erste Reaktion wäre, naja, bloß weil ich da einen kenne, denke ich ja nicht über alle so.
Ja, also vermeiden lassen sich Stereotype natürlich. Oder nicht natürlich. Also die lassen sich auf jeden Fall vermeiden, wenn man da gibt es einige Tricks zu. Was sehr stark hilft, ist, dass man in so einen Reflexionsprozess ein Stück weit eintritt, beziehungsweise sich diese Stereotype erstmal bewusst macht. Um das jetzt mal am Beispiel meiner Studie oder unserer Studien, die wir gemacht haben, darzustellen. Ich muss mir selber erst darüber bewusst werden, dass ich vielleicht eine Person, die ich gerade beurteilt, bewertet habe oder irgendwie, die ich gesehen habe, einer bestimmten Kategorie zugeordnet habe. Beispielsweise empfängt eben Bürgergeld. Und dieser Prozess muss mir erstmal bewusst werden, dass ich anerkenne, ich habe diese Person gerade einer Gruppe zugeordnet und habe irgendwie möglicherweise eben dann direkt gedacht, ach ja, kein Wunder, dass die sich gerade nicht so anstrengt, sie empfängt ja Bürgergeld. Und sich diesen Prozess dieser Kategorisierung erstmal bewusst zu machen und in die Reflexion einzutreten, und das ist eben diese Bewusstmachung. Und dann kann man quasi dieses Stereotyp auch erst verändern und abschwächen und sich darüber Gedanken machen, das ist vielleicht ja auch gar nicht so richtig und falsch. Und das zeigen ja auch die Zahlen, um jetzt bei Bürgergeldempfangenden zu sein. Davon ist ja der Großteil dieser Personen ist nicht arbeitslos, sondern befindet sich gerade in der Fortbildung, erzieht seine oder ihre Kinder. Und so weiter. Und das ist eben diese Arbeit. Man muss quasi sich erst dieses Stereotyp und diese Kategorisierung bewusst machen, um sie dann zu reflektieren und quasi abzubauen.
Und jetzt hattest du erzählt, ihr habt eine Studie gemacht, da habt ihr ja dann doch mit 200, also ich finde quasi relativ viele Lehrkräfte befragt. Was kam denn da so raus an Stereotypen, sowohl gegenüber den Bürgergeldempfangenden, aber auch, du hast gesagt, das war noch so im Vergleich zu den Einkommensarmen. Und vielleicht könntest du auch noch mal sagen, was einkommensarm
Ja,
bedeutet.
genau. Es ist einkommensarm wird auch immer unterschiedlich definiert. Das war also meistens wird gesagt, glaube ich. Ich hoffe, das ist richtig. Also weniger als 60% des Medianeinkommens, was Personen verdienen. Und ab dann gilt man als einkommensarm. Das war für unsere Studie aber gar nicht so bedeutend. Ich kann noch ganz kurz etwas zur Entstehung sagen. Außerschulische Studien zeigen nämlich tatsächlich, dass Transferleistungsempfangene eben noch mal negativer wahrgenommen werden als Einkommensarme. Dass dann bei Einkommensarmen eher dieses Stereotyp ist, die strengen sich an, wenigstens, also in Anführungszeichen wenigstens, und sind eben systematisch benachteiligt. Und bei Transferleistungsempfangenen eben auch, aufgrund, oder das zeigt sich ja dann auch in Medienformaten, strengen sich nicht an, sind nicht bereit, irgendwie sind auf der, ruhen sich aus und so weiter. Und wir haben dann eben, weil es diese außerschulischen Ergebnisse gibt, eben geschaut, zeigt sich das auch bei angehenden Lehrkräften? Also unterscheiden die auch zwischen diesen beiden Gruppen, Einkommensarmen und Transferleistungsempfangenden? Und da haben wir dann tatsächlich einfach explizit gefragt, nennen Sie Ihre Stereotype gegenüber oder was für Begriffe, Objekte und so weiter fallen Ihnen ein, wenn Sie an Personen denken, die Transferleistungen beziehen? Und in der nächsten Frage war dann, wenn Sie an Einkommensarme denken. Und da zeigte sich eben gerade tatsächlich in diesen Kategorien Verantwortungsbewusstsein, Leistungsbereitschaft, aber auch Sozialverhalten, dass Transferleistungsempfängende da signifikant negativer stereotypisiert wurden als Einkommensarme. Also sie wurden signifikant als weniger leistungsbereit, also als beispielsweise fauler, als weniger verantwortungsbewusst und auch mit einem weniger sozialen Verhalten stereotypisiert als Einkommensarme. Also es wird so ein Stück weit individualisiert, deren Situation wird eben individuellen Verhaltensweisen zugeordnet und bei Einkommensarmen wird viel häufiger darauf eingegangen, dass da eine systematische Benachteiligung ist. Die strengen sich an, aber werden eben durch das System benachteiligt.
Ja, weil ich würde mich auch fragen, woran wird das zum Beispiel sichtbar bei der Einkommensarmut? Weil du hast jetzt gerade beschrieben, beim Bürgergeld wird das halt klar durch diese Formulare. Aber wenn jetzt ein Kind Eltern hat, die sehr wenig Geld verdienen, dann ist es vielleicht was auch unsichtbar bleiben kann an manchen Stellen.
Genau, also das ist dann wiederum, ja genau, das ist ja meine zweite Studie, mit der ich dann vorhin angefangen habe. Genau, es kann durchaus sein, dass da möglicherweise einfach die Chance höher ist, unsichtbar zu bleiben. Das ist natürlich auch eine Gefahr, also dass es so eine Art von verdeckter Armut ist, ne? Dass SchülerInnen vielleicht an Ausflügen nicht teilnehmen wollen, Nachhilfe nicht in Anspruch nehmen können, weil eben als einkommensarme Person man sich gar nicht offenbaren muss und entsprechend auch nicht will. Also das kann durchaus sein. Das weiß ich aber nicht, weil ich dazu nicht forsche. Ich kann eben nur sagen, dass bei Bürgergeldempfangenden, dass die eben das so offenbaren müssen und dass das so eine Art von Interaktion zwischen Lehrkräften und Schülern oder Lehrkräften und Familien ist, die auch außerhalb des Unterrichts stattfindet. Also es ist nicht, dass im Unterricht eine Lehrkraft sagt, die und die Person kriegt Bürgergeld und deswegen bewerte ich die schlecht, sondern eher, das sind eben solche Praktiken, SchülerInnen müssen mit Formularen in die Schule kommen, Lehrkräfte müssen das unterschreiben und dann beschreiben die Lehrkräfte diese Interaktion so, dass SchülerInnen sich dafür auch zum Teil oder durchaus schämen, also das ist sehr schamvolle Interaktion, sind das eine Überwindung kostet, dass SchülerInnen auch in Tränen ausbrechen und dadurch können dann Lehrkräfte eben einerseits, ist das eine Interaktion, die möglicherweise für diese SchülerInnen dann auch einfach gefährdend ist, also weil das ja dann keine schöne Interaktion ist oder keine angenehme und andererseits kriegen eben die Lehrkräfte, das haben sie bei mir in den Interviews dann auch sehr eindrücklich gesagt, eben sehr guten Eindruck davon, wie viele SchülerInnen Transferleistungen beziehen, wie viele Eltern Transferleistungen beziehen, genau.
Und wie gehen dann die Lehrkräfte mit dieser Situation um, jetzt die ihr befragen konntet?
Also das ist vielleicht nochmal zu der Schule, wir haben da knapp 30 Lehrkräfte, ein bisschen weniger, in so Gruppendiskussionen eben befragt, also praktizierende Lehrkräfte. Und da gibt es unterschiedliche Vorgehensweisen. Also dieses Formulare ausfüllen und dieses SchülerInnen müssen sich offenbaren, das findet eigentlich überall statt und immer bei jeder Lehrkraft. Der Umgang damit ist dann aber sehr unterschiedlich und auch innerhalb einer Schule sehr unterschiedlich. Das war ganz spannend. Einige Lehrkräfte haben halt berichtet, ja, natürlich gehört das zu meiner Tätigkeit und es sind irgendwie schamvolle Interaktionen und ich muss da irgendwie sehr vorsichtig sein, Rücksicht drauf nehmen. Und andere Lehrkräfte haben gesagt, nee, eigentlich sollte das überhaupt gar nicht Teil meiner Aufgabe sein. Ich bin hier Didaktiker, Didaktikerin und bin eigentlich für fachliche Inhalte zuständig und fühle mich dafür eben nicht zuständig. Und da gibt es sehr unterschiedliches Vorgehen und wir nennen das gerade so ein bisschen so Sorgetätigkeiten oder Care-Tätigkeiten, die, wo eine unterschiedliche Verantwortungsübernahme durch Lehrkräfte stattfindet und teilweise ist es auch sehr ungeregelt. An manchen Schulen haben mir Lehrkräfte gesagt, ach, wer jetzt gerade genau das mit den Formularen und wie übernimmt, das ist so eine Mischung aus dem Schulleiter und einigen Lehrkräften, sie weiß es selbst nicht genau. Und andere Schulen haben wiederum gesagt, nee, bei uns gibt es ganz klare Abläufe, Schulsozialarbeit macht das und so weiter. Und das eben, genau, in solchen Interaktionen zeigt sich, dass es kein einheitliches Vorgehen
gibt. Ja, ich würde jetzt nochmal zurückfragen wollen zu den Stereotypen und den Erwartungen, die Lehrkräfte damit verknüpfen. Weil du hast ja gesagt, da sind quasi niedrig, also was ich mir jetzt gemerkt habe, es sind irgendwie niedrige Erwartungen an die Leistung, aber vielleicht könntest du das noch mehr ausführen oder konkretisieren, wie sich das dann zeigt.
Und das, genau, und das ist eben jetzt auch Teil dieser zweiten Studie, wo wir diese Gruppendiskussionen geführt haben. Also dieser Transferleistungsbezug wird eben sichtbar in diesen Interaktionen mit Formularen. Lehrkräfte sehen daraus, wer das bekommt und wer nicht. Und dann ist es eben so, dass einige Lehrkräfte schon direkt in den Gruppendiskussionen dann durchaus auch niedrige Leistungserwartungen und stereotype Vorstellungen über eben diese Familien geäußert haben. Mhm. Dass sie beispielsweise gesagt haben, ja, da findet eben zu Hause dann keine Unterstützung statt. Das sind irgendwie Eltern, die ihren Kindern keine Leistungsbereitschaft vorleben. Und die Kinder kommen dann genauso hier hin und die werden an dieser Schule nicht erfolgreich sein. Also wo quasi schon eine Annahme ist, das wird hier nicht klappen und vor allem, wir müssen ein Stück weit gegen die Eltern anarbeiten. Das ist eben natürlich dann eine negative und vor allem auch also eine stereotype Vorstellung von Eltern, weil Studien ja durchaus zeigen, dass auch Eltern mit Kind oder Eltern aus Armut genauso am Bildungserfolg interessiert sind, aber eben nicht wissen, wie sie sich genau zur Schule verhalten sollen, vielleicht auch selbst schlechte Erfahrungen in der Schule gemacht haben als SchülerInnen. Und wenn dann eben diese negativen Vorstellungen sind, diese negativen Stereotype, Erwartungen, also das wird quasi das Wissen aus diesen Interaktionen genutzt, um dann zu sagen, in den Familien findet eben keine oder wenig Bildung statt. Aber natürlich, also das soll jetzt hier ja kein, es ist jetzt auch nicht nur einseitig, es gab natürlich auch Lehrkräfte und eben auch an derselben Schule, das ist eben sehr spannend, dass einige Lehrkräfte waren eben sehr negativ eingestellt gegenüber den Familien, aber eben an derselben Schule gab es auch Lehrkräfte, die durchaus positiv diesen Familien gegenüber aufgeschlossen waren und gesagt haben, ich merkte eigentlich gar keinen Unterschied zu anderen Eltern und letztendlich sind diese Eltern genauso am Bildungserfolg ihrer Kinder interessiert wie andere Eltern und letztendlich kann ich mit denen genauso gut zusammenarbeiten, vertrauensvoll. Und das ist eben sehr spannend, dass wir herausgefunden haben, dass an derselben Schule die Eltern im Transferleistungsbezug durchaus unterschiedlich wahrgenommen werden. Das Negative dominiert, die negative Wahrnehmung, aber es gibt durchaus eben als Lehrkräfte, die sagen, nee, mit denen können wir sehr gut zusammenarbeiten und die fördern ihre Kinder und die haben durchaus Interesse am Bildungserfolg.
Ja, was ich jetzt gerade auch spannend finde, ist, dass es dann quasi ja Stereotype gibt, die sich gegen die SchülerInnen richten und dann welche, die sich aber gegen die Eltern oder die Familie dann richten und sich dann ja wieder quasi indirekt auf die SchülerInnen auswirken.
Genau, das ist auch so ein bisschen das Ergebnis dieser zweiten Studie, dass das wenig direkt über den Schüler und die Schülerin selbst geredet wird, sondern tatsächlich quasi über die Eltern und dann gesagt wird, und deswegen sind die Kinder so und so. Also dass irgendwie dieser Weg über die Eltern gegangen wird und gesagt wird, die strengen sich eben nicht an oder irgendwie sind irgendwie sehr interessiert an schulischer Bildung, und deswegen ist das Kind so und so. Und dadurch ist natürlich die eigene schulische Praxis ein Stück weit wird als unwirksam, auch bei beiden Argumentationsmustern vielleicht auch ausgeklammert, weil eben davon ausgegangen wird, dass vor allem die Eltern sind, die dazu beitragen, dass Kinder in der Schule erfolgreich sind. Dabei sollte es natürlich am besten in einem Bildungssystem so sein, dass Schule, egal wie Eltern und wie die Herkunft ist, an Bildungserfolg mitwirkt.
Ja, das ist auch so eine Frage, die bei mir letztes Jahr aufgetaucht ist, als es die Ergebnisse der Iglu-Studie gab. Da geht es ja um die Lesekompetenz von GrundschülerInnen und dann auch um die Empfehlung hin zum Gymnasium. Und es hat sich ja gezeigt in der Studie, dass die Lesekompetenz von Kindern aus nicht-akademischen Familien einfach deutlich höher sein muss, damit sie eine Gymnasialempfehlung bekommen, genauso auch bei den Kindern mit Migrationshintergrund. Und das kann man ja im Grunde auf ein ähnliches Thema zurückführen, weil diese Empfehlung ja von den Lehrkräften auch ausgesprochen wird. Und gleichzeitig ist mir schon in Gesprächen begegnet, dass Lehrkräfte gesagt haben, na ja, aber unser Bildungssystem, gerade zum Beispiel das Gymnasium, ist ja auch so, dass es für die Kinder die Unterstützung aus den Familien braucht. Also, dass dann der Erfolg, also dass es vielleicht doch irgendwie eine realistische Einschätzung ist, das ist jetzt so ein bisschen die Frage, die hier dahinter steht, die Lehrkräfte treffen, weil sie eben wissen, das System ist so, dass Kinder aus nicht akademischen Familien zum Beispiel oder aus armen Familien das einfach schwerer haben am Gymnasium und diese Unterstützung brauchen würden. Was denkst du dazu jetzt so mit dem Hintergrund von der Forschung, die du so machst?
Also da steckt jetzt ein Stück weit Normativität, also oder persönliche Meinung natürlich auch drin, als Selbstarbeiterkind, aber auch ein Stück weit durchaus theoretischer Hintergrund. Also wenn man sich von Pierre Bourdieu ganz viele Texte oder Texte durchliest, die nicht immer so leicht zugänglich sind, leider, aber der durchaus Schule eher als Reproduktionsinstrument von Gesellschaft versteht, eben dadurch, dass dann gesagt wird, am Gymnasium braucht man die und die Voraussetzungen und sonst wird es nichts. Dadurch wirkt Schule ja automatisch eine Reproduktion gesellschaftlicher Strukturen dann bei, wenn diese Argumentationsmuster fließen. Ne? Kann diesen Schüler, diese Schülerin nur aufs Gymnasium schicken, wenn die Eltern unterstützen. Da würde ich sehr normativ und kritisch Bourdieu folgend durchaus sagen, nee, es ist der Aufgabe von Schule und einer Gesellschaft immer, diese Bildungsungleichheit zu bekämpfen. Und es darf nie und in keinem Fall von den Eltern abhängen, wie bildungserfolgreich oder unerfolgreich ich bin. Und deswegen natürlich in erster Linie ist es vielleicht eine realistische Einschätzung durch Lehrkräfte. Dann in zweiter Linie offenbart das aber nur eine gewisse Unfähigkeit eines Bildungssystems, sozialer Ungleichheit zu begegnen.
Ja, das ist ja auch die Erfahrung, die wir ganz stark in unserer Community machen. Und vielleicht wäre das jetzt auch so der Punkt, nochmal ein bisschen auch auf deine Geschichte zu schauen, weil hab schon gesagt, du bist selber Arbeiterkind. Du hast dich auch schon bei arbeiterkind.de engagiert und jetzt beschäftigst du dich noch in deiner Arbeit mit diesen Themen. Jetzt frage ich mich, wie ist das, so die eigene Geschichte quasi auch ein Stück weit zu erforschen oder zu beleuchten? Und hast du auch manchmal das Gefühl, du kannst davon abschalten? Oder ist es so, dass es im Grunde dein ganzes Leben einnimmt?
Es nimmt, glaube ich, schon viel ein. Das ist aber, glaube ich, bei Promotionsvorhaben häufig so, dass das Promotionsvorhaben viel Teil eines Lebens einnehmen. Und in dem Fall ist natürlich schon so, also bin selber in Hartz IV aufgewachsen, bis ich 18, 19 war. Und natürlich fühlt es sich teilweise ein Stück weit so an, als würde man irgendwie seine Geschichte selbst beforschen. Aber ich bin da ja auch ganz gut eingebettet in so eine Forschungsgemeinschaft. Also ich habe Co-AutorInnen, mit denen ich Sachen gemeinsam mache, die mich dann vielleicht auch mal zurückbringen und sagen, hey, nee, das sehe ich möglicherweise anders oder vielleicht denk doch mal die Ecke und so weiter. Und genau, also so, man beforscht sich selber, aber ist eben eingebettet in so eine Community, die einen da durchaus auch kritisch immer wieder hinterfragt, was auch total gut ist und mich voranbringt. Und zum Thema Abschalten, ja, das klappt schon, mal gut und mal weniger. Ich meine, ich mache ja auch Verarbeiterkind-Workshops sehr gerne oder jetzt hier gerade im Podcast oder wo auch immer. Allerdings mache ich das ja auch sehr gerne, weil das irgendwie so ein Stück weit mein Herzensthema ist.
Ja, mir ist jetzt noch eine Frage eingefallen. Jetzt müssen wir noch mal zurückspringen. Und zwar, ich meine, wenn jetzt es dazu sogar schon Forschung gibt, ja, ist es so, dass du wahrnimmst, dass das eine Rolle spielt in der Lehramtsausbildung oder im Lehramtsstudium? Weil wenn man festhalten kann, dass Lehrkräfte eben so einen großen Einfluss darauf haben, auf die Bildungswege der SchülerInnen, inwieweit ist das denn ein Thema, gerade vielleicht in diesem, im Referendariat, also in dieser praktischen Ausbildungsphase? Ich habe selber ein Lehramtsstudium hinter mir, unter anderem. Ich habe ein Parallelstudium gemacht. Und ich kann mich nicht erinnern, dass wir uns damit beschäftigt haben.
Also zum Referendariat kann ich relativ wenig sagen, weil ich in das System sozusagen nicht eingebunden bin. Das ist Deutschland auch relativ einzigartig, was so diese Länge der Ausbildung angeht. Aber zum Studium kann ich natürlich was sagen. Und da habe ich schon das Gefühl, dass das mittlerweile mehr und mehr im Studium integriert ist. Also sowas wie, wie kann ich SchülerInnen möglichst objektiv bewerten? Wie kann ich, oder was sind auch oder was sind Ansprüche an ein professionelles Handeln, nämlich eben gerade so eine Reflexion, wie kann ich Stereotype abbauen? Natürlich, das wird sich sicherlich von Universität zu Universität unterscheiden, möglicherweise auch von Schulform zu Schulform, für die ich jeweils studiere. Was mir aber noch sehr wichtig ist zu sagen, man kann eben Stereotype natürlich durch diese Reflexion, wie ich sie beschrieben habe, schon abbauen, aber dass Lehramt studieren oder auch LehrerInnen selber Stereotype haben, ist auch keine negative Ausnahme, also, sondern alle Menschen haben ja Stereotype. Bei Lehrkräften sind sie in manchen Situationen möglicherweise ungünstiger als bei Personen, die eben nicht für den Bildungserfolg von anderen Personen zuständig sind. Aber dass diese Stereotype erstmal da sind, das ist nicht überraschend, weil wenn wir sie in der Gesamtbevölkerung haben, dann haben wir sie natürlich auch unter angehenden und praktizierenden Lehrkräften. Genau.
Ja, wir haben ja eine Veranstaltungsreihe dann drangehängt an deinen Vortrag in diesem Jahr bei uns und haben uns damit beschäftigt, wie können wir, also mit einer Gruppe von Lehrkräften, wie können wir Stereotype auch überwinden? Und haben dann, sind dann auch einmal auf den Gedanken gekommen, ob denn die Gruppe der Lehrkräfte mehr oder weniger Stereotype hat als der Rest der Gesellschaft, weil sie quasi anders herausgefordert sind, diese Stereotype eventuell auch zu überdenken. Und sind halt drauf gekommen, dass das halt manchmal vielleicht sogar weniger sind, wenn man sich schon damit befasst hat. Und an anderen Stellen halt vielleicht einfach genauso viele wie der Rest der Bevölkerung. Ja, ich glaube, das ist vielleicht noch ganz wichtig, so zum Ende unseres Gesprächs hin zu sagen, dass wir jetzt auch mit deiner Forschung, dass dein Anliegen ja nicht ist, irgendwie die Lehrkräfte schlecht zu machen, sondern dass es einfach darum geht, zu erforschen, welche Rolle sie spielen auf diesen Bildungswegen, weil uns daran liegt, dass der Bildungsweg eben unabhängig ist davon, von dem sozialen Hintergrund oder von dem ja der Armutserfahrung der Schülerinnen und Schüler. Ja, also ich danke dir sehr für das Gespräch. Ich habe auch einiges noch dazugelernt und danke, dass du dir die Zeit dafür genommen hast. Ja, ich sag mal bis zum nächsten Mal.
Ja, danke schön. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht und ja, bis bald oder bis zum nächsten Mal.